Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Und dazu begrüßt sie Christian von Stülpnagel. Moin und guten Abend. Leipzig ist bisher bekannt für Bach, Thomanerchor und die Montagsdemos im Jahr 1989, könnte aber auch zunehmend eine der deutschen Sporthauptstädte werden. Nicht nur, weil der RB sich heute zwischenzeitlich an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga geschossen hat, denn geht es nach dem sächsischen Innenminister, soll dort auch die neue Agentur zur Förderung des Spitzensports angesiedelt werden. Warum, klären wir in dieser Sendung. Ebenso, warum der FC Schalke statt auf einen Investor auf seine Mitglieder setzt, um finanziell stabiler in die Zukunft zu schauen, und ob Neuseeland verdient eine der ältesten Sporttrophäen der Welt gewonnen hat. Außerdem haben wir immer auch einen Blick auf das Abendspiel in der Fußball-Bundesliga. Da steht es gerade zwischen FC Bayern München und Stuttgart 0:0. Wir beginnen aber mit den Spielen vom Nachmittag. Leipzig gewinnt 2:0 gegen Mainz und ist damit jetzt erst einmal Tabellenführer der ersten Fußball-Bundesliga. Stefan Kerstold hat das Spiel gesehen.
Mainz 05 wartet weiter auf den ersten Heimsieg. RB Leipzig bleibt saisonübergreifend auch im 18. Bundesligaspiel ungeschlagen. Und beim 2:0-Sieg in Mainz zum 5. Mal in Folge auch ohne Gegentor. Die Partie brauchte vor 30.000 Zuschauern ca. 20 Minuten Anlaufzeit. Dann nutzte Xavi Simons gleich die erste Leipziger Chance zur Führung. Der Ball durch die Beine von Robin Zentner. Auch beim zweiten Gegentreffer noch vor der Pause sah der 05-Keeper nicht gut aus. Einen Volleyschuss von Openda konnte er nicht festhalten. Willi Orban staubte ab zum 0:2 Endstand. Viel Arbeit also weiterhin für den Mainzer Coach Bo Henriksen, während das Team von Marco Rose Selbstbewusstsein tankte vor dem Champions-League-Spiel gegen den FC Liverpool.
Und dieses Spiel steigt am Mittwoch. Dann ist auch Bayer Leverkusen wieder in der Champions League gefordert. Heute hat die Werkself aber erst einmal die Hausaufgaben in der Bundesliga erledigt mit einem 2:1 gegen Frankfurt. Luise Kropf.
Zu Beginn vergab erstmal der Leverkusener Boniface kläglich einen Elfmeter. Eintracht-Keeper Trapp konnte den Ball sogar festhalten. Besser machte es Marmoush 5 Minuten später. Er verwandelte vom Punkt sicher zum 1:0. Leverkusen konnte durch Andrich zum 1:1 ausgleichen. In der zweiten Halbzeit brachte vor allem die Einwechslung von Florian Wirtz Wucht und Tempo zurück ins Spiel. Er war es, der das 2:1 vorbereitete und die Flanke in den 16er hineinschlug. Kevin Trapp, nach seiner Verletzung wieder zurückgekehrt, sah bei dieser Hereingabe nicht gut aus. Boniface konnte den Fehler nutzen und traf per Kopf zum 2:1 Endstand. Aufregung gab es noch am Ende des Spiels bei einem Zweikampf zwischen Tah und Ekiteke. Der Armeinsatz vom Leverkusener im 16er wurde aber vom Schiedsrichter nicht als ursächlich dahingehend bewertet, dass der Frankfurter dadurch in der Luft die Balance verlor. Der Strafstoß wurde nicht gepfiffen und das sorgte im Nachgang für viele Diskussionen.
In solchen Fällen könnte in Zukunft ja vielleicht eine sogenannte Challenge helfen, mit der Teams den Videoschiedsrichter anrufen können. Wie DFB-Schiedsrichterchef Knut Kircher dazu steht, hat er uns vergangene Woche verraten. Das Gespräch finden Sie auf deutschlandfunk.de/sport. Zurück zu den Spielen des Nachmittags. Da hat Freiburg mit 3:1 gegen Augsburg gewonnen. Philipp Hofmeister.
Eine überragende Freiburger Viertelstunde vor dem Pausenpfiff, in der so ziemlich alles klappte, machte den Unterschied zugunsten des Sportclubs. Vincenzo Grifo, Philipp Lienhardt und Kapitän Christian Günther erzielten 3 Freiburger Tore binnen 11 Minuten, nachdem der FC Augsburg eigentlich ganz gut reingekommen war in diese Partie. Philipp Tietz brachte den FCA nach gut einer Stunde zwar noch einmal zurück ins Spiel, wirklich zwingend wurden die chronisch auswärts schwachen Gäste in der Schlussphase aber nicht mehr. Augsburg muss den Blick Richtung Tabellenkeller richten. 7 Punkte aus 7 Spielen sind zu wenig für höhere Ansprüche. Der SC Freiburg dagegen mischt nach dem 5. Saisonsieg weiter munter mit in der Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga.
Von der ist Mönchengladbach noch ein bisschen entfernt, gewinnt heute aber zumindest gegen den FC Heidenheim. Tim Wichmann.
Alte Liebe rostet nicht, tut aber manchmal weh. Das erfuhr am Samstagnachmittag Heidenheims Torwart Kevin Müller durch seinen besten Kumpel Tim Kleindienst. Gladbachs Stürmer traf im ersten Wiedersehen mit seinem langjährigen Ex-Club doppelt und entscheidend beim 3:2-Sieg der Borussia. Nach der Pause wurde das Spiel zum Privatduell zwischen Kleindienst und dessen Trauzeugen Müller. Den überwand er erst anspruchsvoll mit der Sohle und dann auch noch eiskalt per Foulelfmeter. Sicherte Gladbach und Trainer Seoane einen überzeugenden Sieg. Heidenheim ließ zu viel zu und fuhr so trotz 2er Auswärtstore ohne Punkte nach Hause.
So auch der VfL Bochum, der nach dem 1:3 gegen Hoffenheim weiter Tabellenletzter bleibt. Tim Brockmeier.
Bochum mit einer wirklich desolaten ersten Hälfte, vor allem defensiv. Hoffenheim hatte ein halbes Dutzend bester Chancen, machte allerdings nur ein Tor daraus, Kramaric mit der Pausenführung. Im zweiten Durchgang der VfL nach Wechseln und taktischen Umstellungen besser, allerdings zunächst Hoffenheim mit dem zweiten Treffer, Bülter nach gut einer Stunde. Aber die Gäste zeigten Willen und wurden belohnt, Gamboa mit dem Anschluss für den VfL. Daschner hätte sogar ein 2:2 machen können, sein Elfmeter aber zu schwach geschossen, Hoffenheim-Keeper Baumann zur Stelle. Per Konter machte dann Tabakovic für die TSG in der Nachspielzeit mit seinem 3:1 alles klar. Während Hoffenheim im Tabellenkeller dadurch etwas Luft schnappt, bleibt sieglos Bochum weiter als letzter ganz unten drin.
Am Nachmittag ist es in den Stadien der Fußball-Bundesliga ziemlich ruhig geblieben, aber es gab ja diesmal auch keine allzu großen Derbys, die anstanden. Nicht mal groß Pyrotechnik wurde heute Nachmittag abgebrannt. Und geht es nach der deutschen Politik, dem DFB und der deutschen Fußballliga, soll das auch in Zukunft so bleiben. Gestern haben sie in München beraten, wie sie die Sicherheit in den deutschen Stadien weiter gewährleisten können. Und unser Bayern-Korrespondent Michael Watzke war dabei.
Für diesen Fußballfan, kurz vor dem Bundesligaspieltag, ist die Sache klar.
Pyrotechnik ist doch kein Verbrechen. Wir werden dafür kämpfen und lassen Emotionen freien auf Pyrotechnik.
Bayerns Innenminister Joachim Herrmann dagegen ist und bleibt auch nach der gestrigen Bundesliga-Sicherheitskonferenz der Meinung,
dass Pyrotechnik in unseren Stadien nichts verloren hat und da gibt es insofern auch keinen Anlass zu Änderungen.
Änderungen soll es dagegen bei der Bestrafung von Fans geben, die Feuerwerkskörper in Stadien entzünden, wie gestern beim Spiel Borussia Dortmund gegen St. Pauli oder Anfang Oktober im Stadion des FC Augsburg, als 2 Menschen durch bengalische Feuer verletzt wurden. Für solche und ähnliche Gewaltfälle kündigt Hamburgs Innensenator Andi Grote ein mehrköpfiges Strafgremium an.
Eine zentrale Stadionverbotskommission für ganz Deutschland, extern, außerhalb der Vereins- und Verbandsstrukturen, unabhängig, die deutschlandweit nach einem einheitlichen Standard die Stadionverbotsverfahren bearbeitet.
Wer in dieser Kommission sitzen wird, Experten, Juristen, Fanvertreter, ist noch unklar. Sicher ist nur, dass in Zukunft nicht mehr, wie bisher, die Vereine selbst entscheiden, welche Fans ein Stadionverbot bekommen und wie lang. Für SPD-Innensenator Grote ein Meilenstein.
Der Schritt, den wir heute gehen, der ist größer als alles, was wir in den vergangenen Jahren erreicht haben miteinander.
Weniger begeistert klangen die beiden Männer, die neben Grote am Pressekonferenzpult standen. Hans-Joachim Watzke, der Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Fußballliga DFL, und Bernd Neuendorf, der DFB-Präsident.
Wir sind der Auffassung, dass das Stadionerlebnis sicher ist und dass es um eine kleine Gruppe von Menschen geht, die für Unruhe sorgen, die für Gewalt sorgen, in und um den Stadien. Die Kernschmelze ist noch nicht eingetreten und sie wird auch nicht eintreten.
Die Zahl der Gewalttaten lässt sich recht genau beziffern. In der Saison 22/23 gab es bei Spielen der ersten und zweiten Bundesliga sowie in der dritten Liga, DFB-Pokal und in UEFA-Clubwettbewerben genau 1176 Verletzte durch Fangewalt. 220 davon waren Polizistinnen und Polizisten. Eine Steigerung von rund 4% im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit.
Jeder Fall ist einer zu viel. Dem wollen wir jetzt halt begegnen mit bestimmten Maßnahmen, entweder schon ganz konkret oder eben weiter im Diskussionsprozess dann in dieser Kommission.
Zu den konkreten Maßnahmen gehören ein verstärktes Sicherheitskonzept mit mehr Überwachungskameras, Crowdmanagement mit Hilfe künstlicher Intelligenz, mehr Informationsaustausch zwischen Polizei, Justiz und Sicherheitskräften, genauere Eingangskontrollen und Nulltoleranz bei Pyrotechnik, so Borussia Dortmund-Chef Hans-Joachim Watzke. Die sei im Stadion nun mal gesetzlich verboten.
Es ist einfach gefährlich und wir sind der Veranstalter und demzufolge können wir das auch nicht erlauben. Insofern ist das völlig klar. Das hat auch mit dem eigentlichen Fußballspiel sehr wenig zu tun.
Fanvertreter sehen das anders und sind enttäuscht von den Ergebnissen des Gipfels, zu dem sie nicht eingeladen waren. Linda Röttich, Vorstand im Dachverband der Fanhilfen, bezeichnet die angekündigte Bildung einer Stadionverbotskommission als, Zitat, deutliche Verschärfung und mehr Repression gegen Fußballfans. Jost Peter von der Fanvereinigung Unsere Kurve ist
erschüttert, mit wie wenig Sachkenntnis dort diskutiert wird. Zum Beispiel hat Herr Herrmann gesagt, na, er würde ja schon die ganze Zeit mit Fanvertretern reden und die wären ja auch in den Stadionallianzen. Das stimmt einfach gar nicht.
Die Stadionallianzen sind sind Zusammenschlüsse von Rettungskräften, Fußballvereinen und der Polizei in verschiedenen Bundesländern. Sie sollen Zusammenarbeit stärken und Fangewalt verhindern. Die Fanvertreter hatten diese Allianzen anfangs kritisch gesehen. Auch Jost Peter von Unsere Kurve.
Wir müssen aber sagen, da fließt schon sehr viel Wissen zusammen, dass das einfach positive Auswirkungen hat, wenn man sich gemeinsam vorbereitet, gemeinsam mit Risiken umgeht und gemeinsam eben auch das Beste versucht, um diese zu vermeiden.
Jost Peter hofft, dass die deutsche Fußballliga DFL, bei der die geplante Stadionverbotskommission angedockt sein soll, auch Fanvertreter zur Mitarbeit einlädt. Ein generelles Pyrotechnikverbot im Stadion lehnt er ab. Man könne Leuchtfeuer als Teil einer Stadionchoreografie gefahrlos abbrennen, wenn man sie nur als Stimmungselement verwende.
Wenn es darum geht, dass Pyrotechnik als Waffe nicht duldbar ist, dann denke ich mir, hat man 99% aller Fans hinter sich. Auch die, die eigentlich Pyrotechnik gut finden.
Berichtet unser Bayern-Korrespondent Michael Watzke über die Bundesliga-Sicherheitskonferenz gestern in München. Dort beim FC Bayern soll es übrigens mal wieder einen Machtkampf in der Chefetage geben. Vorstandsboss Jan-Christian Dresen soll wohl keinen neuen Vertrag bekommen und könnte im Zweifel auch entlassen werden. Das dürfte aber kein Grund sein, dass es derzeit 0-0 steht zwischen seiner Mannschaft und Stuttgart. Das Spiel ist derzeit zur Pause. Noch aus der Frauenfußball-Bundesliga eine kleine Überraschung. Werder Bremen hat mit 1-0 gegen die Tabellenführer aus Frankfurt gewonnen und könnte die Spitzenposition jetzt morgen wieder an München verlieren. Außerdem haben sich Jena und Köln 2-2 getrennt. Den ersten Matchball haben Leonie Fiebig und Niara Sabali mit New York Liberty schon einmal liegen lassen, die WNBA in den USA zu gewinnen. In der Finalserie der US-Frauen-Basketball-Liga haben sie in der Nacht knapp verloren. Charlotte Fuss.
Eigentlich wollten die New York Liberty gestern Abend die WNBA-Meisterschaft für sich klarmachen. Nach 3 Spielen in der Best-of-5-Finalserie stand es 2-1. Doch nur 2 Sekunden vor Schluss versenkte Bridget Carlton von den Minnesota Lynx ein paar Freiwürfe und sorgte damit für einen 82-80 Sieg ihrer Mannschaft vor heimischer Kulisse in Minneapolis. Zum finalen Aufeinandertreffen der Basketballerinnen kommt es nun morgen Abend in New York. Für Minnesota wäre es der 5. WNBA-Titel, womit es mit den Houston Comets und Seattle Storm gleichziehen würde. Die New York Liberty hoffen auf ihren ersten Titel überhaupt und haben bereits 5-mal in den Finals verloren.
Beim Tischtennis läuft in diesen Tagen die Europameisterschaft in Linz und da hat Nina Mittelham trotz zuletzt langer Verletzungspause im deutschen Duell gegen Yuan Wan das Halbfinale erreicht und damit Bronze sicher.
Ich bin nicht so hohen Erwartungen hier hingekommen, aber ich glaube, dass ich das ganz gut gemeistert habe. Und es wurde auch, so wie alle mir das mehr oder weniger gesagt haben, von Spiel zu Spiel, von jedem Satz, den ich spiele, immer besser. Und ja, das freut mich und jetzt hoffe ich, dass ich ja morgen frisch erholt in das Spiel gehe.
Bei der Bahnrad-WM in Kopenhagen laufen seit wenigen Minuten die Finals des heutigen Tages, aber für die deutschen Starterinnen und Starter gibt es eigentlich nur noch eine Medaillenhoffnung. Holger Gerska.
Der 2. WM-Titel in der Einerverfolgung ist nicht mehr drin für Franziska Brause, aber es geht noch um die Bronzemedaille. Die Weltmeisterin von 2022 fuhr in der Qualifikation die viertschnellste Zeit und trifft heute Abend im kleinen Finale auf die Neuseeländerin Brené Botha. Schnellste war die Titelverteidigerin Chloe Dygert aus den USA, die ihren eigenen Weltrekord um mehr als eine Sekunde unterbot und damit ihrer Rolle als Favoritin gerecht wurde. Und auch für die jungen deutschen Sprinterinnen und Sprinter war schon wieder früh Feierabend. Im Zeitfahren verpassten Clara Schneider und Alessa Pröpster ziemlich deutlich das Finale der besten 8. Und auch für den jungen deutschen Rekordler Lukas Spiegel war an der Königsdisziplin Sprint gleich in der ersten Runde Endstation.
Die Briten müssen auch nach 173 Jahren weiter darauf warten, den America's Cup zu gewinnen. Auch bei der 37. Ausgabe der Segelregatta vor Barcelona konnten sie nicht gewinnen, obwohl sie das Rennen einst selbst ins Leben gerufen hatten. Stattdessen freut sich Neuseeland über den 3. Coup in Folge. Ja, ein Favoritensieg mit Ansage, das habe ich Tina Lutz gefragt, die in Tokio olympisches Segelsilber gewonnen hat und beim Women's America's Cup vor Barcelona selbst mitgesegelt ist.
Ich glaube schon. Also kann man natürlich vornherein immer schwer sagen, aber ich hatte das Gefühl, dass sie halt immer so ein bisschen einen Vorteil in der Geschwindigkeit hatten. Die waren einfach immer so ein bisschen schneller. Und ich hatte das Gefühl, dass sich die Engländer immer extrem anstrengen mussten, um überhaupt irgendwie eine Chance zu haben. Das war so ein bisschen mein Eindruck. Aber ich finde, von außen ist es immer leichter zu urteilen, als wenn man wirklich dann im Schiff sitzt und dann mitfährt.
Aber lag das Ihrer Meinung nach daran, dass die Neuseeländer vielleicht das schnellere Boot hatten oder waren das auch die besseren Segler?
Also ich glaube, alle Segler, die da auf dem Boot saßen, sind Weltklasse-Athleten. Also sehr beeindruckend, die Karrieren von den Sportlern. Und ja, also ich hatte das Gefühl, dass es ein bisschen Geschwindigkeit war, dass die Neuseeländer generell ein bisschen schneller waren. Und ich glaube, sie haben auch einfach die klügeren Entscheidungen getroffen. Also ich hatte das Gefühl, vor allem an dem Tag, wo die Bedingungen recht drehig waren, da haben die halt einfach perfekt mit den Drehern mitgewendet und waren immer den Engländern so einen kleinen Schritt voraus.
Was ist denn Ihr Fazit von diesem America's Cup? War es eine spannende Regatta?
Ja, ich fand sie sehr spannend und ich fand, dass die Kiwis sich ja natürlich super geschlagen haben, aber ich fand es auch cool, dass die Engländer sich nicht geschlagen gegeben haben. Also die haben trotzdem mal gesehen, dass sie wirklich jeden Tag alles versucht haben, da vorne anzukommen und noch besser zu werden und dazu zu lernen. Und also ich fand es sehr cool anzugucken. Ich habe die Rennen sehr genossen. War sehr spannend.
Wie haben Sie denn insgesamt die Rennen und die Tage in Barcelona erlebt? Sie selbst waren ja auch vor Ort für den Women's America's Cup. Was war das für ein Event, was da auch vor Ort aus diesem Segel-Event gemacht wurde?
Ja, das war ein einmaliges Ereignis. Also es war wirklich eine fantastische Stimmung vor Ort. Wenn wir rausgesegelt sind, waren da so viele Zuschauer, die einem zugeschrien und zugejubelt haben. Also man kam sich echt vor wie so ein kleiner Superstar. Also es war echt toll, die Stimmung vor Ort. Und ja, wenn man zum ersten Mal auf diesen Booten segeln darf, das ist wirklich ein wahnsinnig cooles Gefühl. Die werden ja so schnell, die Schiffe, wenn man beim ersten Abfallen gleich die 88 km/h geknackt. Und ja, also es hat irre Spaß gemacht.
Inwiefern braucht der Segelsport solche Leuchtturm-Events?
Ich denke, der braucht sie vor allem für die Frauen, weil bei uns ist es definitiv so, dass die Frauen nach dem olympischen Sport nicht so richtig eine Perspektive haben, wenn sie nicht ins Offshore segeln gehen möchten. Dann fehlt halt so ein bisschen die Perspektive, im Segeln Geld zu verdienen. Und der America's Cup für Frauen, der gäbe diese Perspektive. Und vor allem braucht man halt diese Chance überhaupt, auf diesem Boot zu trainieren, damit man besser werden kann. Und dann halt auch mit den Jungs mithalten kann.
Mit Offshore-Segeln meinen Sie dann zum Beispiel so etwas wie das Ocean Race oder die Dwongi Group?
Genau, ja.
Ja, inwiefern wird sich denn dann America's Cup in diese Richtung hin entwickeln? Es gab in diesem Jahr ja erstmals den Women's America's Cup. Wird das in den nächsten Jahren noch stärker werden, dass auch die Frauen im Segelsport oder in diesem Regatta-Segelsport dann gefördert und vertreten sind?
Also ich hoffe es sehr. Das wird ja jetzt dann entschieden. Also die Kiwis haben ja jetzt gewonnen und sie werden dann entscheiden, wie es weitergeht. Sie können ja quasi alle Regeln festhalten. Und ich hoffe, dass sie sich wieder dazu entscheiden, so einen Women's America's Cup zu machen. Aber ich glaube, dass die Frauen im Segelsport dort in Barcelona schon gezeigt haben, wie gut sie sind. Das waren ja in dem Damen-Starterfeld, waren 17 Damen vor Ort, die olympische Medaillen hatten. Und es war fast auf jedem Boot mindestens eine olympische Medaille vertreten. Also ein wahnsinnig hochkarätiges Feld mit viel, viel Potenzial. Und ich bin mir sicher, dass wenn die Frauen diese Möglichkeiten bekommen, auf den Booten zu segeln, dass sie dann halt vielleicht auch im richtigen America's Cup einen Platz bekommen können, wenn sie das gut machen.
Sagt Seglerin Tina Lutz zur Zukunft des America's Cups. Was der deutsche Segler Jochen Schümann zu den deutschen Ambitionen beim America's Cup sagt, das hören Sie in der Deutschlandfunk-App. Spätestens seit die deutschen Athletinnen und Athleten bei den Olympischen Spielen in Paris so wenige Medaillen geholt haben wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr, wird auch öffentlich wieder einmal sehr viel darüber diskutiert, wie wir den Leistungssport in Deutschland besser und erfolgreicher fördern können. Kern des geplanten Sportfördergesetzes ist jetzt die Gründung einer neuen Spitzensportagentur, die die Förderung des Leistungssports in Deutschland koordinieren soll. In dieser Woche hat Leipzig als erste Stadt offiziell bekundet, diese Agentur zu sich zu holen oder holen zu wollen, unterstützt vom sächsischen Innenminister Armin Schuster von der CDU. Ihn habe ich vor der Sendung gefragt, warum Leipzig seiner Meinung nach der ideale Standort ist.
Das hat viele Gründe. Der wichtigste ist natürlich, dass wir stolz sind, eine so renommierte internationale Sportstadt zu haben wie Leipzig. Also wenn Sie an die Spitzensportveranstaltungen denken, wenn Sie an die wissenschaftliche Expertise denken mit der Sportwissenschaftlichen Fakultät, mit dem Institut für angewandte Trainingswissenschaften. Wir wollen nächstes Jahr mit der akademischen Trainerausbildung dort starten. Wir haben ein riesen Sportforum. Also das ist von der Kompetenz her, auch von der wissenschaftlichen, glaube ich, ein Idealstandort. Dann kriegen wir natürlich mit, dass, glaube ich, auch zu Recht Frankfurt und Berlin nicht als optimale Standorte gelten, weil es einfach kein unabhängiger, neutraler Standort ist. Und genau diese Agentur soll aber sehr unabhängig und neutral den Spitzensport in Deutschland künftig steuern. Und dann wäre Leipzig, glaube ich, schon ideal, auch aufgrund der Entfernung zu Berlin. Das ist für uns ein starkes Argument. Und das Dritte ist, dass die Bundesregierung sich ja sowieso darauf verständigt hat, in die sogenannten Kohleregionen mit einem Ansiedlungskonzept zu reagieren. Und das Bundesinnenministerium hat das eigentlich auch zu ihrem Programm gemacht. Da rechnen wir mit guten Chancen, dass solche Institutionen in Ostdeutschland angesiedelt werden. Da mache ich mir Hoffnung, dass wir damit erfolgreich sind, vor allen Dingen mit der Expertise.
Aber am Ende sind es ja doch eigentlich nur Büros und ein paar Verwaltungsposten, die geschaffen werden würden.
Naja, also erstens ist das für uns ein unglaublich wichtiges Signal, dass der deutsche Spitzensport ja neu gesteuert, neu geordnet werden soll mit einem ganz neuen Experiment und Konzept. Und dass das aus Leipzig heraus geschieht, das würde uns erstens stolz machen und zweitens rechne ich natürlich schon mit positiven Kollateralwirkungen. Also wissen Sie, wenn Sie 50 solche Experten in Leipzig ansiedeln, dann wird das nicht ohne Wirkung bleiben auf unser IAT oder auf die Fakultät etc. Also das würde ich jetzt mal nicht auf eine Liegenschaft reduzieren.
Jetzt haben Sie eben gerade angesprochen, dass die Pläne für diese Spitzensportagentur ja von einigen auch durchaus kritisch gesehen seien. Sie haben ja selbst auch gesagt, sie müsste am besten unabhängig sein. Aber es gibt ja eben die Kritik, dass sie nicht unabhängig genug von der Politik ist oder auch zu zentralistisch den Spitzensport in Deutschland organisieren würde. Wie sehen Sie das?
Also das ist ja eine rein politische Diskussion. Der Gesetzentwurf hat ja noch nicht das Kabinett, das Bundeskabinett erreicht. Und war auch noch nicht im Deutschen Bundestag. Also ich gehe stark davon aus, dass man an der Konstruktion dieser Agentur sicher noch operieren wird, vor allem im Deutschen Bundestag. Aber ich glaube nicht, dass die grundsätzliche Richtung in Frage gestellt wird. Ich habe bisher keinen Experten gehört, der nicht meint, dass man die Aufgaben, die bisher das Bundesinnenministerium und der DOSB wahrgenommen haben, dass man das nicht zusammenfasst in einer solchen unabhängigen Agentur. Der Bauplan für diese Agentur, das glaube ich auch, dass das politisch nochmal hinterfragt werden wird. Aber die Tatsache an sich, das glaube ich nicht. Deswegen werfe ich auch jetzt den Hut in den Ring.
Wenn Sie dann mal Architekt spielen dürfen für den Bauplan dieser Spitzensportagentur, wie müsste die Ihrer Meinung nach ausformuliert sein, damit sie am Ende wirklich auch die erwünschte Wirkung mit sich bringt?
Das, Herr von Stülpnagel, werde ich jetzt mit Ihnen nicht diskutieren, weil das sind die Diskussionen, die wir exakt gerade unter den Ländervertretern führen. Und zwar in einem Stadium, wo ich jetzt nicht öffentlich darüber spekulieren würde, wie unsere Haltung ist. Ich bin ja der Sprecher der CDU-CSU-Sportminister. Und was ich jetzt sage, hätte jetzt eine sehr allgemein verbindliche Wirkung. Dazu sind wir zu früh. Wie gesagt, der Gesetzentwurf hat noch nicht mal das Kabinett erreicht in Berlin.
Wann hoffen Sie denn, dass es dieses neue Sportfördergesetz am Ende dann wirklich gibt, dass es durch den Bundestag ist und die Agentur ihre Arbeit aufnehmen kann?
Also ich erhoffe mir den richtigen Entwurf so schnell wie möglich. Sollten wir aber mit unseren Ideen uns nicht optimal durchsetzen, hätte ich auch nichts dagegen, wenn es dann erst mit einer neuen Regierung kommt, dann aber sehr schnell. Zeit haben wir nicht, jedenfalls dann, wenn man das Ziel hat, und das haben wir, dass Deutschland, ich nehme jetzt mal als Maßstab Olympische Spiele, wenn wir wieder unter Top 5 landen wollen im Medaillenspiegel, dann ahnen Sie, wir haben nicht viel Zeit.
Das heißt, Sie sehen diese Spitzensportagentur als elementaren Bestandteil dazu an, Deutschland wieder zurück in die Weltspitze des internationalen Sports zu führen?
Wenn die richtig gemacht ist, ist das für mich das Herzstück dieses Entwurfs, dieses Gesetzentwurfs. Und deshalb muss es auch darum gehen, die Positionen und Funktionen in dieser Agentur so gut wie möglich zu besetzen. Ich weiß, dass wir diese Profis in Deutschland haben, diese Experten. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass der Bauplan so ist, dass die dann auch dort landen. Weil da geht es um alles. Da geht es um die Ziele des deutschen Spitzensports, da geht es um die Steuerung, da geht es um Fragen von Stützpunkten. Das ist alles hochrelevant.
Aber haben Sie dann nicht am Ende die Befürchtung, dass wenn diese Spitzensportagentur so viele Kompetenzen in sich bündelt, dass die dann auch ein gewisses Eigenleben entwickelt und die Sportorganisation komplett an sich zieht, ohne Kontrolle von außen?
Das wird so auf keinen Fall sein, weil es ja Aufsichtsgremien geben wird. Und ich habe zum Beispiel Verständnis dafür, dass der Deutsche Bundestag sagt, wenn wir 300 Millionen investieren, dann wollen wir sehen, wie die Kontrollorgane aussehen und wie wir daran beteiligt sind. Also die Sorge habe ich jetzt nicht. Sie könnten jetzt, hätten wir ein anderes Modell, würden Sie sagen, verderben nicht viele Köche den Brei. Das ist jetzt im Prinzip der andere Ansatz. Ist, glaube ich, auch kein Geheimnis, dass wir uns ja an den Erfolgreichen orientieren. Wir haben ja europäische Länder, die uns etwas enteilt sind, überraschenderweise, was Erfolge anbelangt. Und natürlich orientieren wir uns an denen auch.
Aber das heißt, Sie sagen, am Ende wird es auf jeden Fall wieder eine Aufsicht von der Politik und wahrscheinlich auch vom Deutschen Olympischen Sportbund geben.
Also von der Politik, so möchte ich es nicht nennen, weil das ist eigentlich nicht unbedingt ein Erfolgsprinzip, wenn es jetzt um diese Funktionen geht. Aber ich sage mal, dass Geldgeber Aufsichtsfunktionen haben, das ist für mich vollkommen klar. Und andere auch. Die Frage ist jetzt, wie verteilt man das? Wer sitzt da? Wie sind die Proportionen zwischen Ländern, Bund, Sport? Das alles gilt zu diskutieren.
Aber Geldgeber wäre ja die Politik bzw. der Bundestag.
Ja, da bin ich jetzt Feinschmecker. Also der Bundestag ist der Haushaltsgesetzgeber und der hat diese Funktion, aber ich nenne das nicht Politik. Ich mache da einen Unterschied zwischen Politik und handfester Sacharbeit.
Okay, das heißt, da werden dann vielleicht Vertreter hinentsandt sozusagen, die von den Parteien bzw. von der Bundesregierung bzw. dem Bundestag eingesetzt werden. Das wäre eine Möglichkeit.
Sie operieren am richtigen Feld, aber ich bin eben noch nicht bereit, jetzt öffentlich da über alles zu spekulieren. Aber es ist richtig, darüber wird noch diskutiert.
Sagt Sachsens Innenminister Armin Schuster zur geplanten Sportförderagentur. Der Streit zwischen dem IOC und dem Boxverband IBA gleicht mittlerweile selbst einem Boxkampf. Nachdem das Internationale Olympische Komitee dem Verband die Ausrichtung der olympischen Boxwettkämpfe untersagt hat, geht es jetzt in die nächste Runde. Die IBA hat bei der Schweizer Wettbewerbskommission WEKO Beschwerde eingelegt, das IOC missbrauche seine Monopolstellung. Piet Kreuzer.
Ja, ich denke mal so, zu Wettbewerbsbeschwerde gehört ja auch erstmal, dass man die Kriterien des Wettbewerbs einhält. Das ist ja massiv gescheitert und nicht gelungen.
Kritisiert der Sportdirektor des Deutschen Boxverbandes Michael Müller die Beschwerde der IBA und spielt dabei auf die Suspendierung des Internationalen Boxverbandes wegen intransparenter Finanzen und eines korrupten Kampfrichterwesens an.
Es gibt zurzeit einen seriösen Weltverband, der sich ums olympische Boxen kümmert, das ist World Boxing. Und wir arbeiten da sehr konsequent mit dem IOC jetzt zusammen bezüglich der Übernahme der olympischen Rechte und sind da auf einem sehr guten Weg.
Michael Müller sitzt im Exekutivkomitee von World Boxing. Bisher hat die vor einem Jahr als Konkurrenz zur IBA gegründete Föderation 28 Mitglieder. Bis Ende des Jahres sollen es mehr als 50 sein. Und das IOC sucht nach einem neuen Verband, um die Boxwettkämpfe auszurichten. Nach einer chaotischen IBA-Pressekonferenz während Olympia in Paris sagte IOC-Pressesprecher Mark Adams:
Das Einzige, was ich dazu sagen möchte, ist, dass diese Pressekonferenz eindeutig zeigt, dass der Boxsport einen neuen Verband braucht, der den Boxsport organisiert.
Denn die olympischen Boxwettbewerbe in Tokio und Paris hatte das IOC organisiert. Für Los Angeles 2028 muss eine andere Lösung her.
Wir wollen, dass Boxen in L.A. auf dem Programm steht. Und jetzt liegt es an der Boxgemeinschaft, sich selbst zu organisieren und sich für den Sport und die Athleten einzusetzen.
Für das Internationale Olympische Komitee ist die IBA kein seriöser Partner. Der Internationale Boxverband hat schon vor dem Internationalen Sportgerichtshof und dem Schweizer Bundesgericht versucht, den Ausschluss aus dem IOC aufheben zu lassen. Jetzt folgt der nächste Versuch vor der Schweizer Wettbewerbsbehörde WEKO. In einer formellen Beschwerde beschuldigt die IBA das IOC, den globalen Markt für die Organisation und Vermarktung der Olympischen Spiele auf unfaire Weise zu beherrschen. Das IOC nutze seinen Einfluss, um Boxer an der Teilnahme an den Olympischen Spielen zu hindern, wenn ihr nationaler Verband der IBA angeschlossen sei, was gegen die Normen des fairen Wettbewerbs nach Schweizer Recht verstoße. Der Kartellrechtler Marc E. Ort räumt der Beschwerde durchaus Erfolgsaussichten ein.
Schaut man sich eben diesen EuGH-Fall Super League an, hat der EuGH gesagt, dass der marktbeherrschende Verband, und das ist das IOC gegenüber der IBA auf jeden Fall, dass der marktbeherrschende Verband, wenn er Ausschlusskriterien, Eintrittskriterien vorsieht, dass er die abschließend, objektiv, transparent, diskriminierungsfrei erstmal definieren und dann auch anwenden muss. Und wenn man sich da den Sachverhalt anschaut, kommen einem gewisse Zweifel, ob die überhaupt sauber definiert, objektiv sind, nicht mit zu viel Auslegungsspielraum versehen sind.
Obwohl die Schweiz kein EU-Mitglied ist, halten sich WEKO und Schweizer Bundesgericht oft an die Entscheidungen des EuGH. Und die IBA könnte die olympische Bewegung weiter ärgern. Unter Berufung auf das Kartellrecht könnte der Weltverband Beschwerde bei der Europäischen Kommission einlegen oder vor ein Zivilgericht gehen. In der Zwischenzeit hat das Internationale Olympische Komitee alle nationalen Olympischen Komitees aufgefordert, ihre Boxverbände zu suspendieren, falls sie der IBA angehören. Der Weltboxverband sieht dies als weiteres Argument für seine Beschwerde. Den betroffenen Föderationen bietet er juristische und finanzielle Unterstützung an. Geld ist das Hilfsmittel, mit dem der Internationale Boxverband IBA seine Existenz festigen will. Diese Erfahrung hat Michael Müller schon gemacht, als Umar Kremlev 2020 als IBA-Präsident angetreten ist.
Aber er war anderer Meinung und hat in Preisgelder investiert, anstelle als Beispiel in professionelle Kampfrichter, um ein faires und transparentes Wettkampfsystem zu erreichen, saubere, faire Urteile für die Sportler zu ermöglichen, ein transparentes Finanzgebaren an den Tag zu legen. Aber das sollte nicht sein. Von daher hat sich die Tendenz dieses Verbandes massiv in den Profibereich verlagert.
Um auch ohne Olympia attraktiv zu bleiben, investiert Präsident Umar Kremlev viele Millionen Euro. Geld, das vom russischen Energiekonzern Gazprom kommt. So flossen etwa 2,5 Millionen Euro nach Afrika, unter anderem für die Förderung von Sportlern, Ausbildung von Trainern, Organisation von Wettbewerben und Preisgeldern. Die Folge? Der treue Schwur von Eyasu Wossen, Präsident des afrikanischen Boxverbandes AFBC. In einer IBA-Pressemitteilung wird er zitiert.
Ich bringe meine uneingeschränkte Unterstützung für den Internationalen Boxverband zum Ausdruck und stehe mit der AFBC in unserem gemeinsamen Engagement für die Sicherung der Zukunft des Boxsports zusammen. Wir lehnen die Ungerechtigkeiten und die Einmischung des IOC in die Angelegenheiten der IBA und der AFBC entschieden ab.
Ein anderes Mittel? In einigen Ländern der World Boxing Familie hat die IBA einen zweiten Verband anerkannt. In Brasilien, Tschechien, Schweden, Neuseeland, Australien und auch in Deutschland. Die German Boxing Association ist ein Kunstprodukt der IBA.
Dann hat sich jetzt ein weiterer Verband gegründet, der nach eigener Aussage massiv finanziert wird von IBA. Und von daher ist das für uns jetzt kein Partner oder kein Konkurrent.
Auf eine Deutschlandfunk-Anfrage antwortete die GmbH nicht. Doch laut ihrer Website ist nur die Teilnahme an den finanziell lukrativen IBA-Wettbewerben ihr Ziel. Vom Deutschen Olympischen Sportbund ist nur der DBV als Boxverband anerkannt. Es bleibt ein Kampf mit harten Bandagen.
Ein Bericht von Piet Kreuzer. Und damit noch einmal zurück zum Fußball. Im Abendspiel der Fußball-Bundesliga steht es zwischen dem FC Bayern und Stuttgart in der 54. Minute weiterhin 0:0. In Liga 2 hat sich am Mittag Tabellenführer Fortuna Düsseldorf sehr souverän mit einem 3:0 gegen den Tabellenletzten aus Regensburg durchgesetzt. Für Fortuna-Trainer Daniel Thiun war der Sieg aber etwas zu deutlich.
Ja, ich freue mich über den Auswärtssieg. Also, wir waren definitiv nicht 3 Tore besser. So ehrlich muss man ja sein. Wir hatten große Probleme halt auch mit dem mannorientierten Verteidigen. Wir haben versucht, immer wieder Lösungen da auch zu finden, aber es war anspruchsvoll. Der Gegner hat es gut gemacht. Ich glaube, aufgrund der Torchancen, kleiner Punktsieg für uns, entsprechend dann auch im Gesamtergebnis und dass der Gegner gute Phasen hat, das war mir bewusst, dass das passieren wird.
Gute Phasen hatte auch Preußen Münster gegen die SV Elversberg und die reichen am Ende für ein 1:1. Sarah Schwedmann.
Wieder nicht schlecht gespielt, wieder keinen Sieg eingefahren. Aufsteiger Preußen Münster wartet weiter auf den ersten Heimsieg in der zweiten Liga nach 33 Jahren. Die Münsteraner gingen gegen druckvoll spielende Elversberger durch eine feine Einzelleistung von Joshua Mees nach 20 Minuten in Führung. Der Stürmer zog zentral aus 15 Metern ab. In der zweiten Halbzeit wertete der Schiedsrichter ein Handspiel der Saarländer im Strafraum nicht als elfmeterwürdig. Die Preußen kämpften mit allem, was sie hatten, konnten den 1:1 Ausgleich per Distanzschuss 6 Minuten vor Schluss aber nicht verhindern. Münster bleibt mit 6 Punkten Vorletzter der zweiten Liga.
Und tief im Tabellenkeller bleibt auch der FC Schalke. Auch mit dem neuen Trainer Kees van Wonderen reicht es gegen Hannover nicht für einen Sieg. Burkhard Hillner.
Die Premiere des neuen Schalke-Trainers Kees van Wonderen bescherte den Königsblauen bei Hannover 96 keinen zählbaren Erfolg. Schalke unterlag mit 0:1. Der Treffer des Tages fiel bereits in der 4. Minute nach einer Freistoßhereingabe, ließ Schalkes Abwehr unkonzentriert einen Schuss von 96s Fabian Kunze am 5-Meter-Raum zu, der genau passte und für den neu ins Team gekommenen Schlussmann Ron Torben Hoffmann unhaltbar war. In der Folge enttäuschte Schalke offensiv lange Zeit komplett. Erst in der Schlussphase setzten die Gäste der spielerischen Überlegenheit Hannovers Mut zum Risiko entgegen, kamen zu Chancen, aber nicht mehr zum Ausgleich.
Der FC Schalke 04 kommt also nicht aus dem sportlichen Tal heraus und auch finanziell hat der Verein schon seit Jahren mit hohen Schulden zu kämpfen. Um sich für die Zukunft mehr Handlungsspielraum zu erarbeiten, hat der Verein in dieser Woche angekündigt, eine Fördergenossenschaft zu gründen, an der Vereinsmitglieder Anteile kaufen können und die dem Verein bei der finanziellen Sanierung helfen soll. Dieses Finanzierungsmodell ist im deutschen Fußball bisher eine Seltenheit und deshalb habe ich mit dem Vorstandsvorsitzenden von Schalke gesprochen, mit Matthias Tillmann, und ich habe mit ihm darüber gesprochen, warum er sich für diesen Weg entschieden hat.
Herr Tillmann, steht es so schlimm um den FC Schalke 04, dass die Fans jetzt quasi ihre letzte Hoffnung sind?
Nein, das tut es nicht. Es gibt einen Unterschied zwischen Liquidität und Eigenkapital und das wird häufig durcheinander geworfen. Der Verein ist nämlich durchfinanziert und hat kein Liquiditätsproblem. Da haben wir unsere Hausaufgaben im Hier und Jetzt gemacht. Wir brauchen allerdings Eigenkapital, um in die Zukunft investieren zu können. Und diese wollen wir aktiv und selbstbestimmt gestalten. Und deswegen haben wir uns entschieden, eine Fördergenossenschaft zu gründen.
Das ist ja doch ein Weg, der im deutschen Profifußball bisher noch nicht sehr verbreitet ist.
Genau, das ist was Neues. Ich denke, es ist ein Weg, der sehr gut zu Schalke passt. Diese Fördergenossenschaft soll ja in Infrastruktur auf Schalke investieren. Das, was Schalke ausmacht, und das ist auch unser Leitspruch, 1000 Freunde, die zusammenstehen, dann wird der FC Schalke niemals untergehen. Das ist genau das, was man auch aus einer Genossenschaft kennt. Was einer nicht schafft, schaffen viele zusammen. Und dieser Zusammenhalt, gemeinsam etwas zu bewegen, und egal wie viel Geld man einbringen kann, jeder hat eine Stimme und kann sich damit beteiligen. Das ist ein Weg, der sehr gut zu Schalke passt. Und wir sind 100% eingetragener Verein. Das soll auch so bleiben. Mit der Fördergenossenschaft können wir die Vereinsstruktur stärken, weil nur Mitglied der Genossenschaft werden kann, wer auch Mitglied des Vereins ist. Von daher denke ich, das ist ein sehr passender und guter und spannender Weg für Schalke nach vorne.
Was wären denn die Alternativen gewesen?
Klar, die offensichtlichste Alternative ist natürlich eine Ausgliederung, dass man externes Geld reinbekommt von Investoren. Was dann aber passiert ist, dass man natürlich nicht mehr die Selbstbestimmung hat, die man aktuell hat. Dann hat man andere im Verein, oder gibt es viele Beispiele, die dann die Zukunft mitbestimmen. Und das ist nicht das, was Schalke aktuell möchte. Zudem muss man auch sehen, wo wir aktuell stehen. Wir handeln nicht aus einer Position der Stärke. Das heißt, wenn man jetzt eine Ausgliederung machen würde und Anteile am Verein verkaufen würde, dann wäre das sicherlich nicht zu einer Bewertung, die wir als attraktiv erachten.
Können Sie ausschließen, dass es in Zukunft zu einer solchen Ausgliederung kommen könnte, sprich, dass Sie in Zukunft vielleicht doch sich für Investoren öffnen?
Ich denke, man muss immer offen für alles sein. Und wir sehen ja auch, wie schnell sich die Welt verändert, generell und dann auch im Profifußball. Alleine, was in den letzten 10, 15 Jahren passiert ist, da muss man immer offen sein, denke ich, und sich alles anschauen und neu bewerten. Ich habe selbst erst im Januar angefangen, das heißt vor knapp einem Jahr, bin auch genau mit dieser Offenheit rangegangen, habe mir alle Optionen angeschaut und ich denke, das werden wir in Zukunft auch tun und dann immer gucken, wie ist die Situation für Schalke, wie ist die Situation insgesamt im Profifußball, wo wollen wir hin, was sind die Ziele und was ist dann der beste Weg.
Ist das Ganze auch so ein bisschen ein Gegenmodell zu den ganzen Investoreneinstiegen, die wir erlebt haben und der ganzen Diskussion, ja, die damit einhergeht mit 50+1 etc. etc.?
Ja, es ist auf jeden Fall ein anderer Weg und ich glaube, warum es gerade zu Schalke passt, ist halt, weil Schalke von diesem Zusammenhalt, von dieser Gemeinschaft lebt. Und deswegen denke ich, dass es sehr besonders zu einem Verein wie Schalke 04 passt.
Lernen Sie da in gewisser Art und Weise auch etwas aus der Vergangenheit? Da hat sich der FC Schalke dann ja doch auch häufig darauf verlassen, dass es Mäzene häufig in Form von Clemens Tönnies gab, der dann doch noch eingesprungen ist und dann zum Beispiel für Kredite Garantien ausgesprochen hat.
Ich glaube, was super wichtig ist, dass wir als Verein nicht in eine Situation kommen, wo wir aus Not handeln müssen. Und deswegen machen wir es auch jetzt. Und das ist auch wieder zu Ihrer Eingangsfrage. Nein, wir müssen das jetzt nicht machen, weil wir mit dem Rücken zur Wand stehen. Aber wir machen es, weil wir aktiv handeln wollen und weil wir genau so ein Szenario in der Zukunft vermeiden wollen. Und da muss man immer 2, 3 Schritte vorausdenken. Und das tun wir jetzt, um dann in 3, 4 Jahren sagen zu können, gut, dass wir es damals gemacht haben. Weil dadurch haben wir jetzt die Freiheit, selbstbestimmt zu entscheiden, wo die Zukunft und wo die Reise hingehen soll.
Über wie viel Geld reden wir hier? Ab welcher Summe lohnt es sich eigentlich auch erst?
Ja, natürlich hat man Kosten, das ist ganz klar. Von daher gibt es natürlich einen Betrag, den man braucht, damit sich das lohnt. Also wenn man jetzt eine niedrige einstellige Millionensumme einnimmt, dann wird es sich nicht lohnen. Wir haben aber kein Ziel, was wir einnehmen wollen, weil Wir wollen eine Bewegung schaffen, wir wollen, dass möglichst viele mitmachen. So werden wir auch den Anteilswert bestimmen, der noch nicht feststeht. Den werden wir rund um die Mitgliederversammlung Mitte November bekannt geben. Aber die Idee ist, dass eine Bewegung entsteht, alle mitmachen können. Und was am Ende dabei rauskommt, werden wir sehen. Aber nochmal, es ist ja nicht so, dass wir einmalig Kapital aufnehmen, sondern jeder kann jederzeit der Genossenschaft beitreten oder noch mehr Anteile kaufen. Von daher ist das etwas über die Jahre, wo dann immer wieder Kapital reinkommt und es kein Ende gibt in dem Sinne.
Trotzdem sind die Verbindlichkeiten des FC Schalke 04, Sie haben es ja auch gesagt, sehr groß derzeit. Inwiefern können Sie sicherstellen, dass das am Ende nicht nur Peanuts werden im Vergleich zu diesen Verbindlichkeiten?
Im ersten Projekt, im ersten Schritt wollen wir Anteile an der Stadiongesellschaft verkaufen. So, wenn jetzt eine kleinere Summe reinkommt, dann verkauft man natürlich auch nur einen kleinen Anteil am Stadion. Also im ersten Schritt wird in bestehende Infrastruktur investiert, um genau zu helfen, diese Altlasten abzubauen. Aber nochmal, was mir ganz wichtig ist, ist der Zukunftsgedanke. Wir wollen nicht nur in bestehende Infrastruktur investieren, sondern in Zukunft auch neue Infrastrukturprojekte auf den Weg bringen, wie beispielsweise den Bau eines Nachwuchsleistungszentrums. Ja, den Grundstein zu legen für eine Zukunft, in der Schalke stark sein kann.
Vor einigen Wochen hat der FC St. Pauli ja auch angekündigt, eine Genossenschaft gründen zu wollen und große Teile des Stadions an diese Genossenschaft zu verkaufen. Hatten Sie mit den Kollegen in Hamburg Kontakt?
Wir stehen in Kontakt, genau. Ich meine, das ist ein Projekt bei St. Pauli, wenn ich das richtig verstehe, läuft das seit mehreren Jahren. Wir haben uns auch nicht erst seit gestern damit beschäftigt, sondern das läuft auch schon seit über einem Jahr. Das ist nicht was, was man mal eben so auf den Weg bringt. Da steckt viel Arbeit und Gedanken dahinter. Und als wir davon erfahren haben, dass St. Pauli an einer ähnlichen Idee arbeitet, haben wir uns natürlich auch ausgetauscht. Und ich bin sehr gespannt, wer das verfolgen. Ich denke, das ist gut für den Fußball, wenn zwei Vereine wie St. Pauli und Schalke das gleichzeitig machen. Wir können einen neuen Weg gehen und vielleicht auch ein Stück weit Vorreiter sein.
Das heißt, Sie glauben, für andere Vereine wäre das auch eine gute Möglichkeit?
Ich denke generell, dass das eine gute Möglichkeit ist und das ist nicht beschränkt auf einen Verein wie Schalke 04, nein.
Sagt Matthias Tillmann, der Vorstandsvorsitzende des FC Schalke 04, zur geplanten Fördergenossenschaft des Vereins. In Liga 1 hat Harry Kane gerade in der 57. Minute das 1:0 und in der 60. Minute auch das 2:0 für den FC Bayern gegen Stuttgart geschossen. Ein paar Ligen tiefer, im Amateurfußball freut man sich sicher ebenso über die Treffer der eigenen Mannschaft, aber manchmal auch schon darüber, wenn die Fußballspiele überhaupt stattfinden. Denn immer wieder fallen dort Spiele aus, weil etwa die Miete für ein Stadion zu hoch ist. Konstantin Eckner hat sich dieses Problem im deutschen Fußball, Amateurfußball, genauer angeschaut.
Im besten Fall stehen die Amateurligen für Fußballromantik pur. Fannähe, lokale Identitätsstiftung, Ehrenamt. Allerdings gibt es auch immer wieder ungesunde Auswüchse und negative Entwicklungen. Spielabsagen und der Rückzug von Mannschaften sind keine Seltenheit.
Also mein Eindruck ist, dass es einfach immer wieder die Versuche gibt, dass ein Verein nach oben gepusht werden soll. Meistens ist dann eine Person dafür verantwortlich, nämlich der Geldgeber.
Sagt Tim Frohwein, Fußballsoziologe von den Hartplatzhelden.
Diese Person, die schiebt dann Geld in den Verein rein und versucht nach Möglichkeit möglichst schnell aufzusteigen und so weiter. Der Finanzdruck ist, glaube ich, dann gerade im ambitionierten Amateurfußball gestiegen. Ja, also Regionalliga ist eine Liga, in der man viel aufwenden muss und wenig Ertrag hat, wenige Zuschauereinnahmen zum Beispiel, überhaupt keine Fernseheinnahmen oder nur sehr, sehr wenige.
Der Druck ist gerade hoch bei Traditionsvereinen, die in der Vergangenheit höherklassig gespielt haben und gerne wieder nach oben möchten. Von diesen findet man etwa in Nordrhein-Westfalen oder auch in den ostdeutschen Bundesländern einige. Problematisch wird es vor allem dann, wenn man sich einem Mäzen oder Großsponsor hingibt. Das sagt Christos Katsidis, Präsident des Fußballverbands Mittelrhein.
Die Vereine, die in der Regel auf eine Person, ein Unternehmen setzen und damit im Wesentlichen oder ganz überwiegend den Verein finanzieren, sind dann meistens die Vereine, die dann auch komplett zu Bruch gehen, wenn sich dann der Unterstützer zurückzieht. Also das ist eine wichtige Philosophie in den Vereinen und nach meinem Kenntnisstand wissen das die Vereine auch und versuchen es zumindest zu gewährleisten, sich möglichst breit aufzustellen.
Jedoch hat sich die Lage der Amateurclubs in den vergangenen Jahren ein Stück weit verschlechtert, weil aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Lage weniger Unternehmen bereit sind, als Sponsoren von lokalen Fußballvereinen zu fungieren. Das bestätigt auch Tim Kassel, der Geschäftsführer des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbands.
Den Eindruck hat man ja landläufig nicht nur in Schleswig-Holstein, sondern dass das natürlich eine Rolle gespielt hat, aber auch, wenn man sieht, dass auch natürlich sowas wie Zuschauerzahlen im Amateurbereich eher rückläufig ist im Verhältnis zu früheren Zeiten und dass der Profifußball diesbezüglich eine ganze Menge abgräbt, natürlich was die Aufmerksamkeit angeht, weil einfach auch die Häufigkeit der Profispiele, die im Fernsehen gezeigt werden, mittlerweile so groß ist, dass da zum Teil weniger Platz für den Amateurfußball ist. Und das wirkt sich natürlich dann nachher auch auf die Wertigkeit aus, was das Thema Sponsoren angeht.
Zugleich ist mittlerweile allgemein bekannt, dass Amateurspieler nicht per se für lau spielen, sondern zuweilen mehr als passable Löhne erhalten, vor allem in den oberen Spielklassen. Das ist notwendig, weil Vereine ansonsten nicht wettbewerbsfähig sind. Allerdings kann das auch negative Auswirkungen haben, wie Fußballsoziologe Tim Frohwein erläutert.
Die eine große Umfrage vor 3 Jahren, auch meine Forschung im Rahmen meiner Diplomarbeit, die der Studien kommen zu den gleichen Ergebnissen, nämlich, dass Spieler, die Geld bekommen, zum Beispiel die Geselligkeit im Vereinsleben, weniger schätzen als diejenigen, die kein Geld bekommen.
Außerdem fühlten sich Spieler, die Geld bekommen, weniger an ihren Verein gebunden und wechseln häufiger.
Also das, was der Amateurfußball eigentlich erreichen will, sowas wie Identifikation, sowas wie Zugehörigkeit, Gemeinschaftssinn, diese Aspekte fallen oder werden durch die Bezahlkultur im Amateurfußball bedroht.
Das Problem zu lösen ist nicht leicht, weil man durch zu restriktive Auflagen im schlimmsten Fall Vereine abschrecken könnte. Tim Kassel sagt:
Das, was wir an Zulassungsvoraussetzungen für die Oberliga zum Beispiel bei den Herren haben, das ist angemessen, das ist machbar für die Vereine und das ist auch aus unserer Sicht vollkommen ausreichend, um die Tauglichkeit der jeweiligen Vereine für diese Spielklasse auch vorher zu prüfen. Der nächste Schritt, das ist dann natürlich ein weitaus größerer, wenn ein Oberligist aus Schleswig-Holstein dann in die Regionalliga aufsteigt. Da sind natürlich dann noch ganz andere Voraussetzungen gefragt und das prüfen natürlich dann entsprechend die Regionalverbände bei uns, der Norddeutsche Fußballverband, die das auch sehr gut machen. Aber aus meiner Sicht ist da dann die Notwendigkeit von detaillierteren Zulassungsbestimmungen weitaus notwendiger, als es das in der Oberliga der Fall ist.
Wirklich verhindern lassen sich Spielabsagen und andere Vorkommnisse im Amateurfußball nicht. Dafür ist die Risikobereitschaft, zumindest an manchen Standorten, zu groß.
Berichtet Konstantin Eckner über die Finanznot im deutschen Amateurfußball. In der Formel 1 startet in wenigen Minuten das Sprintrennen in Austin in Texas und der lange dominierende Rennstall Red Bull darf darauf hoffen, die zuletzt verlorene Vormachtstellung zurückzugewinnen. Volker Hütt.
Das Team von Max Verstappen scheint einen guten Job gemacht zu haben und die 4-wöchige Pause nach dem letzten Rennwochenende optimal genutzt zu haben. Neue Front- und Heckflügel, ein verändertes Aerodynamikpaket verhilft dem Weltmeister zu Startplatz 1 in Texas für das Sprint, das Minirennen heute Abend über ca. 100 Kilometer. Zweiter am Start nur um 12.000stel geschlagen, Mercedes-Pilot George Russell. Das in dieser Saison überlegene Team von McLaren muss sich mit Platz 4 durch Lando Norris geschlagen geben. Nico Hülkenberg fuhr ein hervorragendes Sprint-Qualifying. Er startet als Sechster.
Und wie das Rennen ausgegangen ist, hören Sie dann heute Abend in Sport aktuell um 22.50 Uhr hier im Programm oder auch im Stream in der Deutschlandfunk-App. Und dann gibt es auch das Ergebnis des Abendspiels in der Bundesliga. Da steht es weiter 2:0 für den FC Bayern. Und das war es auch schon wieder mit Sport am Samstag für heute. Ich bedanke mich bei der Technikregie und der Redaktion, ohne die diese Sendung wie immer so nicht möglich wäre. Alle unsere Beiträge finden Sie auch in der Deutschlandfunk-App unter dem Thema Sport. Ich bin Christian von Stülpnagel, sage danke für das Zuhören und wünsche Ihnen jetzt noch einen guten Start in diesen Samstagabend.